euch ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids? Mit diesen Worten aus Lukas 2 begrüße ich euch, begrüße ich Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst am Heiligabend, den wir zusammen feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In diesem Vers wird ausgedrückt, warum wir uns heute hier versammeln. An einem so außergewöhnlichen Gottesdienst, an einem Freitagnachmittag. Es wird ausgedrückt, worauf wir im Advent gewartet und hingefiebert haben und warum das ein heiliger Abend genannt wird. Wir feiern, dass Jesus Christus, dass in Jesus Christus Gott selbst Mensch geworden ist, auf diese Welt gekommen ist zu den Menschen und dass in ihm ganz deutlich geworden ist, was für eine rettende Liebe wir in Gott finden. Und das wollen wir in diesem Gottesdienst feiern und wollen darüber nachdenken, was das heute für uns bedeutet, dieses Kind in der Krippe. Das wollen wir feiern mit Musik, mit Bildern und mit Worten. Und ich möchte zu Anfang des Gottesdienstes ein paar Worte an diesen Gott richten. Ich möchte beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Guter Gott, ich danke dir, dass wir hier heute feiern dürfen. Mit Tannenbaum, mit Lichtern, mit der Vorfreude auf einen schönen Abend, auf ein Fest. Danke, dass es möglich ist in diesen Zeiten. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns jetzt auszurichten auf dich, auf das, was Weihnachten bedeutet, auf die Botschaft, die du damit gesandt hast. Lass uns neu entdecken, was Weihnachten bedeutet, was du darin getan hast und wie du dich gezeigt hast. Und berühre uns in diesem Gottesdienst, sprich du zu uns. Amen. Wir hören noch auf ein Musikstück.
Wenige Wochen nach der Geburt von Johannes geschah Folgendes. Kaiser Augustus erließ von Rom aus den Befehl, die gesamte Bevölkerung des riesigen Reiches in Steuerlisten zu erfassen. Es war die erste Steuererhebung dieser Art. Damals war Quirinius Gouverneur der Provinz Syrien, zu der auch Israel gehörte. Jeder musste an den Ort reisen, aus dem seine Vorfahren stammten. Dort wurde er dann in die Steuerlisten eingetragen. So machte sich auch Josef aus der Stadt Nazareth in Galiläa auf den Weg nach Bethlehem in Judäa. Da er ein Nachfahre Davids war, musste er in dessen Stadt, um sich dort eintragen zu lassen. Begleitet wurde er von Maria, seiner Verlobten, die hochschwanger war. Während sie dort waren, kam für sie die Zeit, das Kind auf die Welt zu bringen. Sie schenkte einem Sohn das Leben. Sie wickelte ihn in Tücher und legte ihn in eine Futterkrippe, denn es gab für sie keine Unterkunft mehr in der einzigen Herberge am Ort. Einige Schafhirten übernachteten ganz in der Nähe auf freiem Feld. Sie hatten Nachtwachen für ihre Schafe aufgestellt. Plötzlich stand ein Engel Gottes mitten unter ihnen und die Herrlichkeit Gottes umstrahlte ihn. Die Hirten erschraken furchtbar. Doch der Engel sagte: Habt keine Angst. Ich bin hier, um euch ein Ereignis mitzuteilen, das euch froh macht und das für alle Menschen Grund zu großer Freude sein wird. In dieser Nacht wurde in der Stadt Davids der geboren, von dem die Schrift sagt, dass er der lang ersehnte Messias ist, der, der die Menschheit retten wird. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Neugeborenes finden, das man in Windeln gewickelt und in eine Futterkrippe gelegt hat. Auf einmal war da der Engel von einem riesigen Chor von Engeln umgeben, die Gottes Lob sangen. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede allen Männern und Frauen auf Erden, an denen er Freude hat. als der Chor der Engel wieder vom nächtlichen Himmel aufgenommen worden war, unterhielten sich die Schafhirten aufgeregt miteinander. Lasst uns so schnell wie möglich nach Bethlehem gehen und mit eigenen Augen sehen, was Gott uns gezeigt hat. Sie verließen die Herden und rannten los. Und sie fanden Maria und Josef und das Baby, das tatsächlich in einer Futterkrippe lag. Da erzählten sie von ihrer Begegnung mit dem Engel und all dem, was er über das Kind gesagt hatte. Alle, die den Schafhirten zuhörten, waren sehr verwundert. Doch Maria merkte sich diese Ereignisse und bewahrte sie sorgsam in ihrem Herzen. Die Schafhirten kehrten zu ihren Herden zurück und ließen dabei ihrer Freude freien Lauf. Sie lobten und dankten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Alles war genau so gekommen, wie man es ihnen gesagt hatte.
Oh.
Jedes Jahr finde ich es aufs Neue wieder schön, die Weihnachtsgeschichte zu hören. Diesmal in einer etwas anderen Version und mit so schöner Musik untermalt. Vielen Dank dafür. Die Geschichte ist ja sehr bekannt, aber manchmal fällt einem da doch immer noch was Neues auf, besonders eben in so anderen Worten. Jedes Jahr hört man diese Weihnachtsgeschichte wieder in der Weihnachtszeit. Das hat einfach Tradition. Und auch insgesamt ist Weihnachten ja die Zeit der Tradition. Das ist nicht nur in der Kirche so, in den Gemeinden, sondern auch bei vielen Menschen zu Hause ist das so. Für viele ist es an Weihnachten besonders wichtig, dass sie jedes Jahr immer wieder das Gleiche tun. Das bezieht sich sowohl auf den Weihnachtsabend als auch auf die Adventszeit allgemein. Jedes Jahr an einem bestimmten Tag wieder Plätzchen zu backen zum Beispiel. Oder jedes Jahr mit den gleichen Leuten eine Weihnachtsfeier zu haben. Jedes Jahr in den gleichen Gottesdienst zu gehen, bestimmtes Essen zu kochen, bestimmte Art Weihnachtsbaum zu kaufen. Jeder hat da so seine eigenen Traditionen. Interessant wird es ja, wenn dann Traditionen aufeinandertreffen, wenn zwei Menschen zusammen Weihnachten feiern, die nicht gemeinsam aufgewachsen sind. Und dann kann es auch schon mal zu Konflikten kommen. Bei Lasse, also bei Mann und mir, ist das so, dass wir so viele Weihnachten hatten wir noch nicht zusammen, aber die wir hatten, haben wir über Lichterketten diskutiert. Lasse mag gerne bunte Lichterketten. Ich mag gerne schöne Lichterketten. Also die weißen, die schön warm weißen. Da haben wir dann öfter diskutiert und dann haben wir natürlich einen Kompromiss gefunden. Jetzt sind an verschiedenen Stellen in unserer Wohnung verschiedene Arten von Lichterketten. So läuft das ja in einer Beziehung. Der Grund, warum wir da so unterschiedlich empfinden und warum wir beide unterschiedliche Lichterketten haben wollen, liegt vor allen Dingen darin, dass wir das in unseren Herkunftsfamilien so erlebt haben. Also wir beide haben das als Kinder in unseren Familien so erlebt, dass das so dazugehört. Und dann möchte man das auch wieder so in seiner eigenen Tradition fortführen. Und ich glaube, dass das bei vielen an Weihnachten so ist. Wir haben in unserer Kindheit Weihnachten auf eine bestimmte Art und Weise erlebt. Und das prägt dann die Art und Weise, wie wir, wenn wir erwachsen sind, Weihnachten feiern wollen. Das kann sein, dass man es vielleicht gerade nicht so machen will, wie man es erlebt hat. Manches lässt man vielleicht auch hinter sich. Manche Erinnerungen sind vielleicht auch nicht so schön an Weihnachten in der Kindheit. Und doch erlebe ich an keinem anderen Fest wie an Weihnachten es so stark, dass Leute traditionsbewusst sind und das gerne wieder machen aufs Neue, was sie als Kind erlebt haben. Und ich glaube, dass in diesem Traditionsbewusstsein eine Art Sehnsucht steckt. Und zwar eine Sehnsucht danach, Weihnachten wieder erleben zu dürfen, wie wir es als Kind erlebt haben. Dieses Gefühl wieder spüren zu können, diese Spannung, die Aufregung, diese Feierlichkeit, die Freude, die dann auch gerne mal in Ekstase umschwenkt, wenn es ans Geschenke auspacken geht und dann explodieren die Emotionen in alle Richtungen. Man sehnt sich so ein bisschen nach diesem Weihnachten als Kind zurück. Weil das irgendwie so anders war und scheinbar so viel einfacher. Und jetzt als Erwachsener ist das irgendwie kompliziert geworden. Jetzt reicht das nicht mehr, dass man auf so einer leeren Klopapierrolle vielleicht den Weihnachtself bastelt und den dann seinen Eltern schenkt und die sich unglaublich freuen, sondern jetzt muss man sich Gedanken machen. Jetzt muss man shoppen gehen oder online shoppen und das nicht nur für die eigenen Eltern, sondern für die Partner oder den oder die Partnerin, für Nachbarn, Kolleginnen, vielleicht für die eigenen Kinder. Das wird dann auf einmal zu einer viel größeren Gruppe. Jetzt können wir an Weihnachtsfeiern uns nicht einfach im Kinderzimmer verstecken und Playmobil spielen oder was man zu eurer Kindheit so gespielt hat, sondern auf einmal muss man mit den Erwachsenen irgendwelche politischen Diskussionen führen. Und jetzt sorgen eben nicht mehr Eltern, Mütter oder Väter für ein schönes Weihnachtsfest, sondern diese Verantwortung liegt bei einem selbst. Und darum ist Weihnachten für viele Erwachsene auch so eine anstrengende Zeit, weil man diese Verantwortung dafür trägt, dass das eine schöne Zeit ist, dass es ein schönes Fest wird. Und mein Eindruck ist, heute herrscht wie lange nicht ein Druck, dass das nicht nur ein besonders schönes, sondern beinahe ein perfektes Fest wird. dass es ein Vorzeigefest wird. Das wird einem ja auch irgendwie vermittelt, dass das geht. Man sieht in den Werbungen irgendwelche glücklichen Familien, auf den sozialen Medien kommen einem da Bilder von total toll geschmückten Wohnungen entgegen. Und in den Weihnachtsfilmen, die man so guckt, ist zwar am Anfang alles kompliziert, aber am Ende gibt es doch das Happy End und alle sitzen irgendwie besinnlich um den Weihnachtsbaum herum. Und es wird einem darin so eine Botschaft vermittelt, dass das möglich ist und auch sein muss, dass es eben so ein Vorzeigefest wird. Das heißt, der Druck zu leisten und zu performen und zu optimieren, den wir auch aus anderen Bereichen unseres Lebens kennen in unserer Gesellschaft, der ist ja auch in Weihnachten angekommen. Und dann ist es kein Wunder, dass Weihnachten für viele so eine anstrengende Zeit ist und dass man sich vielleicht manchmal an den Weihnachten in seiner Kindheit zurücksehnt. Dieses Zurücksehen in eine Zeit, in der es vielleicht einfacher war, das passiert ja nicht nur an Weihnachten, das kennen wir auch aus anderen Lebenssituationen. Ich glaube, in der Pandemie geht das vielen so, dass man sich zurücksehnt an dieses Vorher, an das Früher, an eine Zeit vor Masken und vor Kontaktbeschränkungen. Oder auch in anderen Bereichen unseres Lebens, dass man sich vielleicht zurücksehnt in eine Zeit, in der man noch nicht krank war, in der eine bestimmte Beziehung noch nicht in die Brüche gegangen ist, in der der Arbeitsplatz vielleicht noch sicher war. Manchmal sehen wir uns einfach in einer Zeit zurück, in der es scheinbar einfacher war, auch wenn wir da vielleicht manchmal im Rückblick auch idealisieren. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir auch, wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Wir kriegen unsere Kindheit nicht zurück, wir kriegen dieses Vorher nicht zurück, und wir kriegen dieses Früher auch nicht zurück, sondern wir sind halt da, wo wir jetzt gerade sind. Diese Einsicht kann frustrierend und deprimierend sein. Aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. In diesen Versen steckt für mich ein großes Aber, das diesem Gefühl, dass man nicht mehr zurück kann, gegenübersteht. In diesen Versen fasst der Apostel Paulus die Weihnachtsgeschichte in so einer Art Kurzversion zusammen. Er schmückt ja nicht viel aus, sondern er legt den Fokus vor allen Dingen auf das Wozu von Weihnachten. Er spricht davon, dass die Welt und die Menschen, die darauf leben und was sie erleben, dass das Gott nicht egal war. Dass Gott sich nicht hingestellt hat und gesagt hat, ja, jetzt müsst ihr halt es irgendwie alleine schaffen, ihr seid ja erwachsen, das gehört halt irgendwie dazu. Sondern die Nöte der Menschen, die Ängste, die Enttäuschungen und auch der Druck, den sie erleben, der hat ihn bewegt. Und also schickte er seinen Sohn, um die Menschen von all dem zu befreien und ihnen ein Geschenk zu machen, nämlich die Kindschaft. Das beschreibt Paulus hier in diesen Versen als das Wozu von Weihnachten, dass Gott uns zu seinen Kindern macht. Wir können also nicht in die Zeit unserer Kindheit zurückspringen. Wir können auch nicht die Zeit einfach zurückdrehen, weil das ja auch bedeuten würde, dass man die Augen vor der Realität verschließt. Wir können es nicht zurückdrehen, wir kriegen die Kindheit nicht zurück, aber Gott bietet uns seine Kindschaft an. Und er zeigt uns auch, was diese Kindschaft bedeutet, nämlich Kind sein bedeutet hier frei sein. Kinder dürfen sich ausprobieren. Kinder dürfen lernen. Sie dürfen Zeit brauchen, um etwas zu verstehen. Sie dürfen Fragen stellen, sie dürfen hinfallen, sie dürfen es nochmal und nochmal versuchen. Und im Idealfall müssen und können sie gar nichts leisten, um geliebt zu werden. Sie sind einfach da. Sie machen so die Entwicklungsschritte durch, die halt gerade dran sind. Sie tasten sich so vor, sie entdecken die Welt um sie herum. Und sie können das alles einfach tun, weil sie von ihren Eltern geliebt sind, die ein Auge auf sie haben. Diese Art von Freiheit haben wir bei Gott. Paulus beschreibt das mit den Worten von einem Freikauf und er nennt das die Freiheit vom Gesetz. Und dabei geht es eben um diese Freiheit davon, leisten zu müssen. Um die Freiheit davon, dass man sich erstmal erweisen muss, wertvoll und liebenswürdig zu sein. Die Freiheit davon, in jedem unserer Lebensbereiche uns optimieren und perfektionieren zu müssen. Die Freiheit davon, perfekte Beziehungen zu führen, perfektes Leben zu führen und auch ein perfektes Vorzeigeweihnachten zu haben. Und diese Art von Freiheit, die erwächst aus der Erfahrung, aus der Gewissheit, dass wir bei Gott bedingungslos geliebt und angenommen sind. Wie es eben im Idealfall bei Kindern ist, bei ihren Vätern und Müttern, bei ihren Eltern. Wir gehören als Kinder Gottes zu ihm, wie Kinder zu ihrem Vater oder zu ihrer Mutter gehören. Und dafür müssen wir nichts tun, wir müssen uns nicht beweisen, weil die Kinder auch einfach dazugehören, gehören wir einfach dazu. Und indem er uns seine Kinder nennt, zeigt Gott uns eben, wie lieb er uns hat. Und zwar inklusive allem, was Kinder eben so mitbringen in die Familie. Verletzungen, Trotzphasen, Krankheiten, herausfordernde Entwicklungsschritte, Beziehungsprobleme, die eine oder andere Krise und die eine oder andere Niederlage. Und in all dem macht Gott uns keinen Druck, sondern er trägt alles mit, wie ein liebevoller Vater oder eine Mutter es eben mit den Kindern tun würde. Und dieses Wissen darum, das befreit. Die Liebe Gottes befreit uns dazu, als seine Kinder leben zu dürfen, scheitern zu dürfen, lernen zu dürfen, lange brauchen zu dürfen, um etwas zu verstehen, uns ausprobieren zu dürfen, hinzufallen und es nochmal zu versuchen, eine zweite und eine dritte und eine 70. Chance zu bekommen und gnädig mit uns selber und dadurch auch mit anderen sein zu dürfen. Einfach leben und sein zu dürfen. Mit diesem Angebot zeigt er uns eben, dass er uns bedingungslos liebt, egal wo wir gerade stehen und egal wie alt wir sind. Und diese Art von Liebe zeigt Gott eben auf besondere Art und Weise in seinem Sohn. In diesem Sohn, der auf die Erde kommt, als Baby, den wir aus der Krippe kennen. Und dieses Baby wächst dann heran zu einem Mann. Und dieser Mann, von dem wird uns berichtet, dass er gerade zu denen geht, die krank sind und die schwach sind. Dass er gerade die annimmt, die in der Gesellschaft sonst nichts gelten. Und dass er gerade die herausfordert, die meinen, dass sie wüssten, wie es läuft, dass sie es im Griff haben. In dem, was Jesus als Mensch auf der Erde getan und gesagt hat, wird eben besonders deutlich, wie bedingungslos Gottes Liebe an die Menschen ist. Und auch das feiern wir eben an Weihnachten. Als dieses Kind Gottes zu leben, in dieser Freiheit zu leben und das wirklich Realität werden zu lassen im Leben, das ist ja leichter gesagt als getan. Und darum habe ich euch heute eine kleine Starthilfe mitgebracht, damit es euch den Start etwas einfacher macht. Diese Starthilfe findet ihr in den Tüten, die auf euren Plätzen sind. Vielleicht macht ihr die jetzt nicht alle auf, ich glaube, dann haben wir das große Rascheln hier. Ihr könnt später reingucken. Ich habe diese Tüten mit Monika, mit ihrer großen Hilfe zusammengepackt. In diesen Tüten sind Armbänder drin. Und zwar ganz besondere, nämlich essbare Armbänder. Vielleicht kennt ihr die, das sind so Armbänder mit essbaren Perlen, die findet man normalerweise im Kiosk oder im Freibad. Vielleicht kennt ihr die noch aus eurer Kindheit. Wozu kriegt ihr die? Normalerweise tragen nur Kinder diese Armbänder. Und sie sollen für euch eine Erinnerung daran sein, dass Gott sagt, er ist dein und mein Vater, deine und meine Mutter, und wir und ich, wir dürfen sein und ihre Kinder sein. Und so wie Babys, ganz frisch geborene Babys, ja auch so ein Armband bekommen, wo oft noch der Name der Eltern auch draufsteht, so soll eben dieses Armband auch dafür stehen, zu wem ihr gehört, bei wem ihr sozusagen in der Familie Mitglied seid und wo ihr geliebt und angenommen seid. Und die Armbänder haben noch ein Gutes. Mit ihnen dürft ihr direkt ganz praktisch kindliche Freiheit anüben, weil es wahrscheinlich auch ein bisschen peinlich ist, die zu tragen. Also ich schätze, zu den wenigsten Outfits heute Abend, zu den schicken, passen die. Aber auch da haben ja Kinder eine ganz große Freiheit, einfach anzuziehen, was ihnen gefällt, ganz bunt zu sein und vielleicht auch mal ganz interessante Outfits zu tragen. Auch das ist vielleicht eine gute Übung. Und wenn ihr sie nicht tragen wollt, würde ich euch empfehlen, sie wenigstens zu essen. Denn auch das ist eine gute Übung im Kindsein. Man kommt sich nämlich schon so ein bisschen dämlich vor, wenn man so versucht, das abzuknabbern. Aber wenn man darüber hinwegkommt, macht das einfach nur Spaß. Als Kinder Gottes seid ihr frei. Frei, auch mal dämlich auszusehen. Frei, Dinge auszuprobieren. Frei, Sachen zu lernen. Frei, euch an schönen Dingen zu freuen, auch wenn sie nicht perfekt sind. Und frei, einfach zu sein. Und ich wünsche euch, dass ihr dieses Weihnachtsfest heute in diesem Sinne feiern könnt. In dem Wissen, dass ihr angenommen seid, dass ihr geliebt seid, dass ihr auch mal Kinder sein dürft und dass ihr euch einfach ausprobieren dürft, dass ihr einfach sein dürft. Amen. dass wir hier mit so vielen Menschen heute gemeinsam Weihnachten feiern dürfen, ist ein großer Grund zu danken. Leider ist das aber nicht allen Menschen in unserer Gemeinde möglich. Es gibt Menschen, die sind zu schwach, zu krank oder können aus anderen Gründen nicht kommen. Einige von Ihnen gucken vielleicht heute auch diesen Livestream. Und deswegen möchte ich an euch in die Kamera heute auch einen besonderen Gruß senden. Gerade die, die krank oder zu schwach sind. Wir denken an euch, wir fühlen euch mit uns verbunden, wir beten auch für euch. Und wir hoffen, dass ihr diese Zusage Gottes heute erleben dürft, dass er bei euch ist, egal wo ihr seid. Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, vielleicht auch im Krankenzimmer oder auf der Arbeit. Und ich wünsche euch einfach gesegnete Weihnachten, dass ihr das spüren könnt, dass ihr bei Gott eben geliebt und angenommen seid. Und ich habe gerade gesagt, wir beten auch für euch. Wir wollen jetzt einige Anliegen vor Gott bringen, ein Fürbittegebet sprechen. Und ich bitte die drei Leute, die das für uns machen, nach vorne.
Lieber Herr Jesus, in einer Zeit der Angst und Unsicherheit in der ganzen Welt kommen wir zu dir und bitten dich für die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden. Heile sie und gib ihnen Kraft, diese Zeit durchzustehen. Für die Regierungen und Verantwortlichen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, um diese schwierige Lage gut zu meistern. Für die Familien, Jugendlichen und Kindern und für die Eltern, dass sie die Herausforderungen der Pandemie gemeinsam und friedvoll lösen können. Für die Menschen, die um ihren Arbeitsplatz bangen, schenke du ihnen Zuversicht. Für die Menschen in Gesundheitswesen, Ärzte, Krankenschwester, Pfleger, beschütze sie und ihre Familien. Gib ihnen Kraft, die harten Zeiten durchzustehen. Für die alten und betagten Menschen, für die Alleinlebenden, sei du bei ihnen. Das bitten wir in Jesu Namen.
Und himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in so einer Demokratie hier in Deutschland leben dürfen. Dass wir erleben, dass Wahlen frei und friedlich vonstatten gehen und auch Regierungswechsel ohne Gewalt möglich sind. Und wir beten für all die Personen, die jetzt in Verantwortung stehen für unser Land und auch hier in der Stadt in Dortmund. Bitte schenke ihnen Weisheit, dass sie gute Entscheidungen treffen können und hilf auch, dass sie ja bei dem weiten und umfassenden Blick, den sie haben müssen auf all die Situationen, die einzelnen Menschen nicht vergessen, sondern ja, dass sie dazu beitragen, dass Kranke, Einsame, dass alle Geflüchteten, alle Gefangenen, Hungernden, alle die Hilfe und Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Und wir beten auch für gute Zusammenarbeit zwischen den Parteien und auch zwischen den Ländern, um die derzeitigen Probleme gut angehen zu können. Wir beten, dass der Klimawandel nicht weiter vorangetrieben wird und jeder Mensch ein sicheres Zuhause in seiner Heimat finden darf und dass die Gesellschaft nicht weiter auseinanderrückt. Herr, wir bitten dich, erbarme dich.
Ja, Herr, wir bitten dich für uns und unsere Gemeinde. Auch wir gehen durch diese Corona-Pandemie und du hast uns bis hierher gebracht und wir wollen dich einfach bitten, dass du uns weiterführst, dass du uns weiterleitest. Wir denken an die, die zu Hause sind, die vielleicht vereinsamen. Wir denken an die Kranken, an die Alten. Wir danken dir dafür, dass wir wissen können, dass du bei uns bist, dass du bei jedem Einzelnen bist. Wir danken dir dafür, dass wir wissen können, dass du uns zusammenhältst. Und wir bitten dich, auch für die, die durch die Flutkatastrophe betroffen sind, an der Ahr, die vielleicht jetzt nicht zu Hause sein können, deren Heizung nicht funktioniert. Herr, wir denken an all die Menschen, denen Leid geschieht, denen es nicht gut geht. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Amen.
Dem, dass wir im Gebet an andere Menschen denken, wollen wir auch Taten folgen lassen. Und zwar, indem wir heute eine Kollekte einsammeln. In dieser Advents- und Weihnachtszeit unterstützen wir als Gemeinde das Projekt Gemeinde helfen Gemeinden. Das haben wir vor ein paar Wochen auch schon mal vorgestellt. Das ist ein Projekt der Inlandsmission des Bundes FEG, zu dem wir auch gehören. Und diese Spenden gingen dieses Jahr nach Südosteuropa, zum Beispiel Nordmazedonien, um da die Arbeit von Gemeinden vor Ort zu unterstützen. Die wiederum Menschen vor Ort unterstützen wollen, ihnen helfen wollen, mit ihnen zusammen eben Gemeindearbeit tun wollen. Und die Inlandsmission schreibt: Damit Gemeinden entstehen, die ein Segen und Hoffnungszeichen für die Menschen in ihrer Umgebung sind, bitten wir sie um ihre Unterstützung. Und wenn ihr die Freiheit habt, etwas dazuzugeben, würden wir uns eben über eine Spende freuen. Wenn ihr kein Bargeld dabei habt, geht das auch per Überweisung oder zum Beispiel per PayPal. Das ist auch immer möglich. Und während die Kollekte eingesammelt wird, dürfen wir uns noch über ein Musikstück freuen.
Thank you.
habe gerade gesagt Inlandsmission. Ich glaube, das habe ich mir falsch aufgeschrieben. Es ist die Auslandshilfe. Es wird auf jeden Fall mehr Sinn machen. Bevor wir gleich mit einem letzten Musikstück in den Abend verabschiedet werden, möchte ich uns noch den Segen zusprechen und bitte euch, dazu aufzustehen. Der Gott, der in dem Kind in der Krippe Mensch geworden ist, segne dich. Es segne dich der Vater, der dich liebt. Es segne dich der Sohn, der dich befreit. Es segne dich der Geist, der diese Liebe und Freiheit gewiss und erfahrbar macht. Es segne dich der dreieine Gott. Amen. Habt ein gesegnetes Weihnachtsfest.